Ich lese den heutigen Bibeltext und das ist der Psalm 51. Gott, vergib mir meine Schuld. Für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Entstanden, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Ja, in Schuld hinein wurde ich geboren. Die Sünde bestimmte mein Leben, seit meine Mutter mich empfangen hat. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit seinem Isopbüschel tut. Denn ich bin wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, du mein Retter. Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. In deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes. Ja, festige die Mauern Jerusalems. Dann wirst du erneut Gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern, an Brandopfern, die vollständig in Rauch aufgeben. Dann werden auf deinem Altar wieder Tiere für dich dargebracht.
Ja, wir befinden uns inmitten einer Predigtreihe, die heißt Erfahrungen mit Gott, und wir schauen uns verschiedene Psalmen an. Und die Hintergrundgeschichte zu diesem Psalm ist eine wahre Skandalgeschichte, viel schlimmer als die Monika Lewinsky-Affäre und so weiter. Das wäre gefundenes Fressen für unsere Zeitung. Und zwar möchte ich die kurz erzählen, das ist die Geschichte vom König David. Der David war ein König, der zweite König von dem Volk Israel. Und der war ein König nach Gottes Herzen, den hat Gott speziell ausgesucht, weil Gott gesagt hat, der hat einen Charakter, der hat ein Herz, das ist der richtige Mann. Und er war König vom Volk Israel, von Gottes Volk. Und es gab noch einige Kämpfe, Territorium sichern und so weiter. Und bei einem dieser Kämpfe ist er einfach mal zu Hause geblieben. Hat gedacht, ja, lass ich mal meine Soldaten an der Front kämpfen und mach's mir in meinem Palast gemütlich. Und dann ist er eines Tages raus auf das Dach von seinem Palast, und wie das in so einer Stadt ist, kann man manchmal auf andere Häuser oder in andere Fenster reinschauen, und da hat er die Bathseba gesehen, während die gerade gebadet hat. Die war also nackt und er fand sie super schön und hat sich erstmal erkundigt, wer das denn ist. Und als er das rausgekriegt hat, hat er sie sich stracks rüberholen lassen zu sich, haben da eine Nacht verbracht, sie wurde schwanger. Und berichtet es ihm, und dann merkt er plötzlich, oh, jetzt habe ich ein Problem. Schwangerschaften werden irgendwann öffentlich, Und er muss sich jetzt überlegen, was er macht und versucht, das irgendwie zuzudecken. Und seine erste Strategie ist, er lässt den Mann von Bathseba, so heißt die Frau, zurückholen. Der ist an der Front am Kämpfen. Und er versucht, ihn bei seiner Frau zu Hause sein zu lassen, damit er nachher sagen kann, okay, es ist ihr Kind und hat nichts mit mir zu tun. Aber der Uria ist so ein aufrichtiger Mann, der sagt, während meine Kollegen kämpfen an der Front und in Zelten schlafen, werde ich sicher nicht zu Hause auf meinem Sofa es mir gemütlich machen mit meiner Frau. Und deswegen bleibt er dann vor dem Palast auf der Treppenstufe liegen und pennt einfach da. Und der David denkt, Mist, geht nicht auf der Plan. Dann versucht er ihn zu betrinken. Das funktioniert, aber selbst in besoffenem Zustand lässt sich der Uria nicht überreden, nach Hause zu seiner Frau zu gehen und dort die Nacht zu verbringen. Also ist der Plan nicht aufgegangen und David greift zur letzten Maßnahme und schickt ihn zurück an die Front mit einem Brief an den Befehlshaber und da steht drin, hey, steckt den Uria in eine brenzlige Lage im Gefecht und zieht euch dann zurück und lasst ihn dann umbringen, sterben. Und der Uria trägt dann sein eigenes Todesurteil an die Front und das passiert dann auch so, der stirbt im Kampf. Es wird David berichtet und dann gibt es eine Zeit der Trauer für die Bathseba und dann holt der David die Bathseba zu sich und hat eine zusätzliche Frau. Also wirklich skandalträchtig, was da passiert. Und wenn man so eine Geschichte hört oder vielleicht auch liest, dann gibt es irgendwie zwei Reaktionen oder zwei Perspektiven auf so eine Geschichte. Die eine Reaktion ist, da darf es doch gar keine Gnade geben bei sowas. Und das ist genau das, was dann passiert. Und zwar hat der David dieses Verbrechen begangen und Gott gefällt das offensichtlich nicht, ganz klar. Und er schickt dann einen Propheten zum David. Und der Prophet erzählt ihm eine Geschichte, wo jemand was ganz Schlimmes macht. Und der David sagt, boah, das ist ja unglaublich, der Mann, der gehört bestraft. Und dann sagt der Prophet, du bist der Mann, weil die Geschichte ist genau auf David gemünzt. Und in dem Moment checkt der David plötzlich, Mann, was habe ich nur gemacht? Und er sagt es dann und bekennt es, hey, ich habe total gesündigt, ich habe mich total vergangen. Und dann sagt der Nathan, der Prophet von Gott direkt, und Gott hat deine Sünden weggetan. Er hat dir vergeben. Und ich glaube, eine Reaktion, wenn wir das hören, ist, das darf doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der die Ehe bricht, man kann es sogar als Vergewaltigung bezeichnen, weil die Bathseba hatte keine große Wahl gegen den König, jemand, der lügt, jemand, der einen Mord begeht, dann einfach bei Gott angekrochen kommt und ihm wird einfach so vergeben, er bekommt einfach so Gnade. Das ist doch ungerecht. Sowas muss man doch streng verurteilen, sowas muss doch Konsequenzen nach sich ziehen. Da ist Gnade und Milde doch völlig unangebracht. David gehört hinter Gitter, eigentlich sollte ihm was viel Schlimmeres zustoßen. Das ist diese Reaktion der Empörung, wenn man so eine Geschichte hört und denkt, das gibt's doch nicht. Und ich denke, einige von uns haben diese Reaktion, wenn wir das hören. Und ich glaube, diese Reaktion, die ist berechtigt und ich kann sie auch sehr gut verstehen. Es sind ja schließlich keine Lappalien, die da passiert sind. Es sind schwerwiegende Verbrechen, todernste Angelegenheiten und es ist gravierendes Unrecht und es sind sehr viele Leute zu Schaden gekommen. Das kann man nicht so stehen lassen. Wenn man so denkt, hat man aber ein Problem mit der Gnade. Gott hat nämlich gesagt, deine Sünden sind weggenommen. Ich vergebe dir, ich lasse Gnade walten. Und das fühlt sich so an, als ob Gott einfach sagt, naja, war ja nicht so schlimm. Schon okay, schwamm drüber, passt schon, morgen ist auch noch ein Tag. Und dann schreit alles in uns und wir denken so, ja, morgen ist auch noch ein Tag, morgen ist der Tag, an dem ich es dir heimzahle. Wenn Gott schon nicht für Gerechtigkeit sorgt, dann werde ich es machen. Das ist eine gewagte These, weil willst du wirklich sagen, dass Gott ungerecht ist? Meinst du wirklich, dass dein Gerechtigkeitsempfinden besser ist als Gottes Gerechtigkeitsempfinden? Siehst du mehr, wie schlimm die Sachen sind als Gott, der das irgendwie übersieht oder nicht so wahrnimmt? Es ist jedenfalls nicht der Gott der Bibel, wenn du so über ihn denkst. Denn der Gott der Bibel, der ist mehr empört über sowas, als wir jemals empört sein werden. Es ist schließlich seine Welt. Es sind seine Ebenbilder, seine Menschen, die er gemacht hat. Und Gott ist es nicht egal, wie sich seine Ebenbilder verhalten. Gott ist es nicht egal, wenn seine Ebenbilder misshandelt werden. Gott ist es nicht egal, wenn seine Schöpfung zerstört wird. Im Gegenteil, das weckt ganz, ganz starke Emotionen bei Gott. Ganz starke Reaktionen. David hat sich vergangen an Gottes Welt, an Gottes Volk. Gott ist viel, viel gerechter, als du es dir je vorstellen kannst. Und in der Geschichte sehen wir das an zwei Dingen. Das erste ist, dass David doch Konsequenzen für sein Handeln bekommt. Und die werden nicht aufgehoben. Und ihr könnt das nachlesen, wenn ihr wollt, in der Geschichte. 2. Samuel 11 und 12. Der David, der hat unter den Konsequenzen seiner Sünde zu leiden. Ein Moment, der vielleicht sich gut anfühlt und danach ganz große Reue und die Konsequenzen, die ein Leben lang anhalten und die ganze Familie ist kaputt. Und das Zweite ist, und da greife ich schon ein bisschen vor, dass viele, viele tausend Jahre später ein Mensch eine Strafe bekommt, indem er an einem Kreuz hingerichtet wird, und dieser Mensch ist Jesus, und er bekommt die Strafe für das, was David gemacht hat. Er muss den vollen Preis bezahlen. An dem Kreuz, wo Jesus stirbt, da passiert das Gericht Gottes über das ganze Unrecht der Welt. Es ist also ein Missverständnis, wenn wir denken, Gnade bedeutet Ungerechtigkeit. Es ist keine Verharmlosung, wenn Gott sagt, dir ist vergeben. Er ignoriert es nicht. Er erklärt es nicht zu einer Lappalie. Er sagt nicht, es ist egal. Sondern Gott ist es überhaupt nicht egal. Gott ist gerecht und Gott lässt Konsequenzen folgen. Und am Kreuz sehen wir das ganz klar. Der Kreuz ist der Ort, wo sich die Gnade und die Gerechtigkeit küssen. Am Kreuz ist Gott gleichzeitig Richter und gleichzeitig Retter. Und das sind zwei Begriffe, die David in diesem Psalm benutzt, wenn er betet. Einmal sagt er, Gott, du bist ein Richter und dein Urteil ist gerecht. Und einmal sagt er, Gott, du bist mein Retter und ich brauche deine Gnade. Und ich glaube, David konnte noch nicht wirklich sehen, wie das zusammenpasst. Aber am Kreuz sehen wir, wie das zusammenpasst, weil Gott hier gerecht ist und seine ganze Wut über alles Unrecht hier zeigt, in der Härte von dem Tod, und gleichzeitig ist das der Weg, wie er uns Gnade schenkt. Das ist also diese eine Reaktion. Es ist eine Reaktion aus der Außenperspektive. Man hört so eine Geschichte über David oder über jemanden in der Zeitung und denkt, das darf doch nicht sein, es darf keine Gnade geben. Aber es gibt auch eine andere Perspektive und das ist die Innenperspektive. Stell dir mal vor, jemand, der dir sehr, sehr nahe steht, tut etwas, sowas Ähnliches wie David. Wie würdest du dann reagieren? Ich kann mich noch erinnern, als vor einem Jahr das Attentat in Boston verübt wurde, wie die Presse sehr schnell, als klar war, wer dafür verantwortlich war, Verwandte ans Telefon bekommen hat von den Attentätern und haben natürlich gefragt, wie war dieser Junge und wie ist er aufgewachsen und was wisst ihr über den? Und die Verwandten wollten sich unbedingt distanzieren, klar, war ja eine schreckliche Tat. Und trotzdem hat man diesen inneren Konflikt gespürt, sowohl bei Freunden als auch bei Verwandten, wo man gemerkt hat, manche konnten sich das gar nicht vorstellen und mussten sagen, wir sind mit dem in die Schule gegangen, der war ganz normal, der war total ein lieber Typ, der war ganz ruhig. Und man hat diesen inneren Zwiespalt gemerkt, es war nicht nur diese Perspektive von außen, sondern man kannte diese Person. Und jetzt möchte ich eure Vorstellungskraft noch ein Stück mehr strapazieren und euch bitten, versetzt euch mal in Davids Lage. Denkt mal, so abwegig das scheint, ihr hättet sowas Krasses getan. Würdet ihr dann immer noch sagen, es darf keine Gnade geben? Wäre die einzige Reaktion immer noch einfach Empörung? Ich glaube, wenn wir diese Innenperspektive haben, dann sieht irgendwie alles anders aus. Und dann haben wir plötzlich Erklärungen, warum es passiert ist und wo es schiefgelaufen ist und was alles mit reingespielt hat. Aber vor allem werden wir unglaublich dankbar dafür, wenn wir Vergebung bekommen oder Leute gnädig mit uns umgehen. Aber es gibt, glaube ich, eine Reaktion, die wahrscheinlich viele von uns hätten, und zwar würden wir uns selber Vorwürfe machen. Wir würden uns selber Vorwürfe machen, dass uns sowas passiert ist, dass wir so etwas getan haben. Und vielleicht würden wir nicht sagen, es darf keine Gnade geben, aber wir würden vielleicht sagen, für so jemanden wie mich kann es keine Gnade geben. Das ist die zweite Reaktion. Die erste Reaktion sagt, das ist ungerecht, dass da vergeben wird, dass da Milde herrscht. Und die zweite Reaktion ist, es gibt Gnade und Milde, aber die ist begrenzt und die trifft nicht mehr auf mich zu. Die erste Reaktion, die streitet ab oder die gönnt anderen keine Gnade, und die zweite Reaktion gönnt uns selber keine Gnade. Und der Grund ist genau der gleiche bei beiden Reaktionen, dass wir merken, wie schwer das wiegt, was wir getan haben oder was da passiert ist. Und die Geschichte von David zeigt uns, dass Gottes Gnade viel, viel größer ist, als du dir je vorstellen kannst. Also wenn Gott so jemandem wie David vergeben kann, dann kann er garantiert auch dir vergeben. Und oft fällt es uns ganz, ganz schwer, Gnade anzunehmen. Wir disqualifizieren uns selber in Gedanken. Und das sieht bei jedem irgendwie anders aus. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich bin oft mit mir unzufrieden. Es sind Dinge, die ich eigentlich weiß, gelernt habe, vielleicht sogar gepredigt habe, und ich merke, aber ich lebe sie noch nicht. Und gerade wenn es immer und immer wieder passiert, dann denke ich sehr negativ über mich, und das prägt meine Gedanken, und ich bin in dem Moment nicht gnädig mit mir selbst. Und es gibt ganz viele Arten, wie sich sowas zeigt. Manchmal denken wir vielleicht, ich bin ein schlechter Ehepartner. Ich bin ein schlechter Vater, ich bin eine schlechte Mutter. Oder ich habe irgendeinen Riesenfehler in meiner Vergangenheit gemacht. Vielleicht ist eine Ehe kaputt gegangen. Und diese Dinge, die hängen uns nach und die prägen uns noch Jahre später in unseren Gedanken, wie wir über uns denken. Und die Gedanken gehen dann oft in Bezug auf Kirche dann auch so, naja, weil ich das gemacht habe, dann darf ich ja nicht mitarbeiten. Oder meine Gebete sind eigentlich wertlos. Wieso will Gott denn schon auf mich hören? Ich hatte einen guten Freund, der hat beim Bibellesen immer alles Negative auf sich bezogen und jede Warnung, jede erschreckende Aussage und alles Positive, das hat nie auf ihn zugetroffen, weil dazu war irgendwie zu schlimm. Und wenn wir so denken und wenn uns das beschäftigt, dann ist die Gnade nicht ganz bei uns angekommen. Und ich glaube, dass das menschlich ist. Gnade ist nämlich was Göttliches. Es ist nicht was Natürliches. Und deswegen fällt uns das so schwer. Und dieser Psalm zeigt uns einen Weg, wie wir zu mehr Gnade kommen. Und dazu müssen wir ein paar Sachen verstehen. Das eine ist, warum brauchen wir überhaupt Gnade? Und dann, wie sieht diese Gnade eigentlich aus und wie können wir diese Gnade empfangen? Und das erste ist, warum wir diese Gnade brauchen. Wir sind alle gleichbedürftig, wir brauchen alle Gnade. Diese zwei Reaktionen, die ich eben dargestellt habe, die haben was gemeinsam. Und zwar teilen die Menschheit ein in zwei Gruppen, in zwei Klassen. Es ist eine Zweiklassenmenschheit. Bei der ersten Reaktion, da ist die Welt eingeteilt in Gerechte und Ungerechte, in Gute und Böse. Und die Ungerechten und die Bösen, die sollen keine Gnade bekommen. Das ist ja unfair. Die sollen bestraft werden, die sollen die Konsequenzen tragen. Aber die Ungerechten sind bei dieser Reaktion immer die anderen. Nie wir selbst. Wir selbst stehen auf der Seite der Gerechten und wir brauchen deshalb keine Gnade. Also das ist diese Zweiteilung in Gerechte und Ungerechte. Bei der zweiten Reaktion ist genauso eine Zweiteilung da. Da teilen wir die Welt vielleicht ein bisschen anders ein in die Ungerechten und die besonders Ungerechten, also die Bösen und die ganz, ganz Schlimmen. Und für die Bösen, die so ein bisschen ungerecht sind, für die reicht noch Gnade, aber für uns selber nicht mehr. Also wir haben so große Fehler gemacht, dass Gnade für uns nicht mehr zieht. Und wieder haben wir so eine Zweiteilung. Und dieser Psalm, Das ist ein Psalm von David geschrieben. Der ist für diese spezielle Situation, für diese Geschichte. Aber das Interessante ist, dass dieser Psalm aufbewahrt wurde, gesammelt wurde und eingesetzt wurde in Gottesdiensten. Der ist fürs ganze Volk Gottes gedacht. Der ist nicht nur für David. Weil die Leute, die das gesammelt haben und das in die Bibel aufgenommen haben, wussten, wir brauchen das alle. Wir brauchen alle die Gnade. Und David, wie gesagt, soll so ein Paradebeispiel sein, ein ganz schlimmes, damit uns klar wird, hey, wenn es bei dem funktioniert, dann gibt es auch für uns Gnade. Und wir sehen hier auch, dass dieser Psalm gar nicht so auf eine konkrete Sünde oder ein Vergehen beschränkt ist. Der David, der sagt in Vers 7, von Geburt an lastet Schuld auf mir und Sünde bestimmt mein Leben, seit meine Mutter mich empfangen hat. Das heißt, er fokussiert sich gar nicht mal so auf diese eine Tat, diesen einen Fehler, diesen einen Mord, diesen einen Ehebruch, sondern er sagt, hey, Sünde ist eigentlich etwas, wenn ich zurückdenke an mein Leben, ich sehe das überall. Ich sehe das an jeder Stelle. Das ist so eine Macht oder etwas, was einfach Teil von meinem Leben ist. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann merken wir plötzlich, es geht uns alle was an, wir brauchen alle Gnade. Die Bibel ist ganz klar, die sagt, alle Menschen sind Sünder und das klingt erstmal total negativ. Es hat aber die positive Seite, dass wir dann alle gleich sind und alle Gnade brauchen. Und ich habe jetzt diesen Begriff Sünde benutzt, der kommt auch im Psalm vor. Was heißt das eigentlich? Wir entdecken hier mehrere Sachen. In Vers 6 kommt eine ganz, ganz krasse Aussage vom David. Und da sagt er, zu Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Wie bitte? Also, wenn man sich mal überlegt, gegen wen David gesündigt hat oder sich vergangen hat, da sind das ziemlich viele. Einmal gegen seine eigene Familie, dann gegen Bathseba, dann gegen Uriah, doppelt, weil er seine Frau wegnimmt und ihn dann umbringt, dann gegen den Heerführer, der jemand umbringen muss im Befehl des Königs, der wird damit reingezogen, dann gegen das ganze Heer, weil er einfach zu Hause ist und die an der Front kämpfen, und dann gegen das ganze Volk. Was ist denn das für ein Vorbild? Ein König soll auch ein moralisches Vorbild sein für das Volk. Also es ist schwer, an jemanden zu denken, gegen den David nicht gesündigt hat. Und in diesem Psalm sagt er, zu Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und der Grund dafür ist, dass David erkennt, dass jedes Unrecht, jeder Fehler, den wir begehen, der ist immer auch gegen Gott gerichtet. Und das ist, wie ich vorhin erklärt habe, wir leben alle in Gottes Welt. Die gehört ihm. Und die Menschen, die uns umgeben, sind seine Menschen. Und wir sind in Gottes Ebenbild. Das heißt, alles ist irgendwie mit Gott verknüpft. Und das heißt, alles, was ich irgendwie falsch mache oder was ich jemandem antue oder wo ich schlecht über mich denke, ist irgendwie auch gegen Gott gerichtet, weil ich kritisiere damit Gott. Oder ich mache etwas kaputt, was Gott gehört. Wir definieren Gut und Böse häufig über Gesetze, also was legal ist und was illegal ist. Häufig hört man so den Satz, naja, solange es niemandem anderem schadet, ist es ja okay. Dann ist immer die Frage, was heißt denn Schaden? Das definiert wahrscheinlich auch jeder ein bisschen anders. Und oft richten wir uns einfach nach unseren Gefühlen, wenn es darum geht, was ist denn jetzt richtig und was ist denn jetzt falsch. Aber in der Bibel ist Gut und Böse über Gott definiert. Und das ist auch die Definition von Sünde. Also das, was in Gottes Augen nicht richtig ist und nicht gut ist, in seinen Augen. Sein Urteil ist das Entscheidende. Man kann sich das vorstellen wie ein Künstler. Überlegen wir uns einen Künstler, der abstrakte Kunst malt. Und er malt jetzt ein Bild und ich als Außenstehender habe keine Chance eigentlich zu sagen, ist das jetzt ein Bild, wie er sich es gedacht hat oder ist er damit unzufrieden? Weil es abstrakte Kunst und so wie es sein sollte, das ist ja nur in seinem Kopf gewesen. Und damit definiert er, was hier gut, was gelungen ist und was nicht gelungen ist. Und genauso ist es mit Gott. Er definiert, wie unser Leben aussehen soll, was ein gelungenes Leben ist, was ein gutes Leben ist. Und die Abweichung davon ist eben falsch, Sünde. Das heißt, wir alle, laut diesem Psalm, verfehlen diese Zielvorstellung von Gott. Wir haben alle ein Schuldproblem. Wie sieht jetzt Gottes Antwort aus? Wie sieht die Gnade aus? Hier werden zwei Bilder benutzt in diesem Psalm. Das eine ist das Bild vom Schuldschein. Der David betet mehrmals, lösche bitte meine Vergehen aus. Das heißt, halt im Kopf sieht er so ein Blatt oder eine Auflistung von all seinen Fehlern. Und seine Bitte an Gott ist, bitte streich die durch, bitte schmeiß die in den Schredder, bitte zerstör die. Nimm die weg, irgendwie. Und genau das ist das, was passiert, als Jesus am Kreuz stirbt. Im Neuen Testament heißt es, dass der Schuldschein, also diese Liste, auf der alle unsere Fehler draufstehen, ans Kreuz genagelt wurde und zerstört wurde. Und das zweite Bild, was hier im Psalm kommt, ist das vom Dreckigsein. Er bittet, wasche mich rein. Und ich stelle mir das gerne so vor wie dreckigen Schnee. Ich finde, es gibt nichts Ekligeres als dreckigen Schnee. Diese Schlammmasse, die so rumspritzt und richtig schwarz-grau ist, so, das ist der reine Horror. Vor allem, wenn man an der Bushaltestelle steht und jemand fährt voll Karacho vorbei und das spritzt dann so schön. So, ja. Und Gott sagt in diesem Psalm, hey, ich werde dich so reinmachen wie Schnee, ich werde dich weißer machen als Schnee. Und das ist für mich irgendwie die Traumvorstellung. Das ist für mich die Skipiste, wo die ganzen Berge, alles ist weiß bedeckt und die Sonne wird reflektiert, so und weiß, und das heißt hier noch weißer als Schnee. Das ist das Bild. Gott möchte uns reinwaschen, er möchte diesen Dreck wegnehmen, diesen Schlamm wegnehmen. Und im Neuen Testament wird es dann so gesagt, dass das Blut von Jesus uns reinwäscht. Und das ist nicht wörtlich gemeint, sondern das heißt einfach, durch den Tod von Jesus am Kreuz passiert das. Durch den Tod von Jesus werden all diese dreckigen Dinge in unserem Leben weggenommen. Das heißt, wie sieht die Gnade aus? Die eine Hälfte ist, uns wird vergeben. Gott vergibt uns und nimmt all das weg, was ihm nicht gefällt und was wir falsch gemacht haben. Aber das ist nur eine Hälfte der Medaille. Und es gibt noch eine zweite Hälfte, und das ist die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Also wenn Gott sagen würde, hey, ich vergebe dir, und dann würde er sagen, okay, und mach das nie mehr wieder, dann wären wir genau am gleichen Ausgangspunkt wie vorher. Wir brauchen noch etwas mehr, und das Problem ist, wir brauchen eine Herzensveränderung. Das ist nämlich der Ort, wo Sünde immer anfängt. Sünde fängt an im Herzen. Das sind ganz kleine Gedanken, das sind ganz kleine Entscheidungen. Das sind Momente, wo wir unsere eigenen Wünsche nicht bei Gott stillen wollen, wo wir die Macher von unserem eigenen Glück sein wollen und Gott nicht vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Das sind diese Momente, wo es anfängt, und das zieht dann weitere Kreise und entwickelt sich und wird immer größer, und irgendwann kommen diese krassen Dinge raus, vielleicht wie bei David. Denn bei ihm hat es auch ganz klein angefangen. Der eine Blick, die eine Entscheidung, sich zu erkundigen, wer denn diese Frau ist. Dann die Entscheidung, nochmal sie rüberzuholen, und das ging Schritt für Schritt in kleinen Schritten, und am Schluss war das große Chaos da. Und Gott geht immer an die Wurzel von Dingen, und deswegen geht er an unser Herz. Wir brauchen eine Herz-OP, wir brauchen eine Herztransplantation. Und genau das ist das, was David hier bittet. Er sagt, erschaffe in mir, Herr, ein reines Herz, ein neues Herz. Und er benutzt hier das gleiche Wort wie bei der Schöpfung. Gott erschafft ein Universum, eine gesamte Welt, und David sagt, erschaffe in mir ein neues Herz. Und der Prediger Spurgeon hat einmal gesagt, keiner außer Gott kann ein neues Herz oder eine neue Erde erschaffen. Das finde ich cool. Keiner außer Gott kann ein neues Herz oder eine neue Erde erschaffen. Das heißt, wenn du denkst, es gibt keine Hoffnung, ich bin vielleicht so schlecht oder ich habe so schlimme Dinge in meiner Vergangenheit erlebt oder es funktioniert einfach nicht, ich habe so oft versucht, bei Gott gibt es eine neue Chance. Gott hat die Macht, dir ein neues Herz zu geben, dich neu zu machen. Und das passiert durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nicht ein Gespenst oder irgendwas Spukhaftes, ist auch keine Energie oder so, sondern das ist Gottes persönliche Gegenwart. Der Heilige Geist ist eine Person, Gott selbst. Und David sagt, komm in mein Leben, nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir, Gott. Und dieser Heilige Geist, das ist jemand, der prägt uns, der prägt unseren Charakter und der macht uns so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Der Charakter Gottes färbt auf uns ab, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und wir sehen hier wieder ein ganz großes Moment von Gnade, weil David betet nicht, bitte gib mir wieder deinen Heiligen Geist, sondern nimm ihn nicht weg. Und das ist erstaunlich, weil man würde erwarten, nach so einer krassen Tat, dass Gott sagt, okay, jetzt ist Schluss, ich nehme meinen Heiligen Geist von dir weg, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber er hat immer noch den Heiligen Geist. Er hat immer noch Gottes Gegenwart. Also, wie sieht Gnade aus? Wir haben zwei Hälften gesehen. Die eine Hälfte ist die Vergebung und die andere ist die Erneuerung. Und das passiert auf der einen Seite durch das Kreuz, wo Jesus stirbt, um uns zu vergeben, und dann durch den Heiligen Geist, den er uns schenkt, um uns neu zu machen, ein neues Leben zu geben. Wie können wir jetzt diese Gnade empfangen? Das eine ist, was wir aus diesem Psalm lernen können, ist unsere Schuld anerkennen und Gott Recht geben. Wir müssen aufhören, uns zu rechtfertigen, wir müssen unsere Ausreden zur Seite legen. Und irgendwann muss es uns auch betroffen machen und es muss uns bewegen. Also es kann nicht bei einer reinen Kopfsache bleiben. Das ist in jeder Beziehung selbstverständlich, dass es ein Problem ist, wenn es mir egal ist, dass ich jemandem wehgetan habe oder Unrecht getan habe. Und bei Gott ist es genauso. Also irgendwann muss der Punkt kommen in meinem Leben, wo es mir wehtut, was ich getan habe, wo ich irgendwie betroffen bin und merke, Mann, ich wünschte, ich hätte das Gott nicht angetan. Und dann kommt dieser geniale Vers, und ich möchte ihn nochmal vorlesen. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe, ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Die Art und Weise, wie wir Gnade empfangen, ist, dass wir mit einem zerbrochenen Herzen zu Gott kommen. Es ist vielleicht ein bisschen komisch mit diesen ganzen Opfern in diesen Versen. Was soll das eigentlich? Zu der damaligen Zeit hat Gott angeordnet, dass die Leute Opfer bringen, wenn sie Fehler machen, wenn sie sündigen. Es sollte den Leuten auch zeigen, das ist keine Lappalie, sondern hier muss ein Tier sterben, das ist was ganz Schlimmes. Es kostet irgendjemand etwas. Das Problem war nur, dass es im Alten Testament, also zur Zeit Davids, nur für bestimmte Sünden Opfer gab und für die Sünde von Ehebruch und Mord gab es keine Opfer. Auf diese Vergehen stand eigentlich die Todesstrafe. Das heißt, David hat eigentlich aus Gottes Sicht so weit verfehlt, dass er seine Existenzberechtigung verwirkt hat. Gott sagt eigentlich, wenn man so weit sich von mir entfernt, dann ist es eigentlich vorbei. Aber David wird hier zur großen Ausnahme. Warum? Ich habe es schon mal gesagt, Jesus wird das perfekte Opfer für alle Sünden der Welt, inklusive Ehebruch, inklusive Mord. Durch Jesus ist die Gnade, die im Alten Testament schon ein bisschen da ist, viel, viel größer. Und die Gnade, die König David hier erfährt, weil er eine Ausnahme ist, weil er eben nicht hingerichtet wird für seine Fehler, deutet auf die Gnade hin, die Jesus, der viel größere König, uns allen gibt. Also wir sehen hier schon, so wie es ist, wie die Gnade bei Jesus ist, so wie so eine Vorschau. Gott ist nämlich gnädiger, als du dir vorstellen kannst. Und das Einzige, was David bleibt, weil er eigentlich keine Opfer mehr bringen kann, ist, dass er sagen kann, hier bin ich. Das einzige Opfer, was er bringen kann, ist sein zerbrochenes Herz. Und das ist das Opfer, was Gott will. Und es ist heute noch das Einzige, was Gott von uns will, was Gott von dir will, ist dein zerbrochenes Herz. Das Problem ist, dass wir bereit sind, Gott viel zu geben, nur das nicht. Es ist nämlich leichter, Gott ein bisschen Geld zu geben, vielleicht mal zu spenden, vielleicht ein bisschen von unserer Zeit zu geben, vielleicht etwas von unserem Talent, vielleicht etwas von unserem Erfolg, vielleicht etwas Hilfsbereitschaft, aber immer nur etwas und immer nur ein bisschen und nie uns selbst, nie unser Herz. Wir sind zu vielen Opfern bereit, aber wir schrecken oft davor zurück, Gott unser Herz zu geben. Und das ist der Knackpunkt. Wenn wir mehr Gnade erleben wollen, dann müssen wir Gott unser Herz geben. Und zwar ein zerbrochenes Herz. Und zerbrochen heißt einfach, ich komme zu Gott, ohne irgendwas vorzuweisen, außer dass ich ihn brauche. Ich stelle mich vor Gott hin und sage, Gott, das ist schiefgelaufen, das stimmt nicht in meinem Leben. Ich kann es nicht wieder gut machen. Ich habe dir nichts zu bringen, außer mich. Hier bin ich. Warum sollte ich Gott mein Herz geben? Weil er dir sein Herz geschenkt hat. In Jesus hat er sich selbst für dich geopfert und durch die Gabe des Heiligen Geistes hat er sich selbst an dich verschenkt. Er kann dir nichts Größeres mehr geben. Sein Herz gehört schon dir.